Willkommen zu O-Ton Diabetologie Extra. Die heutige Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Abbott. Vor 10 Jahren hat die Einführung eines kleinen, kreisrunden Sensors zur kontinuierlichen Glukosemessung die Diabetestherapie in Deutschland maßgeblich verändert. Heute ist das Freestyle Libre Messsystem zum Sinnbild für weitgehend unblutige und einfache Selbstmessung geworden. Weiterentwicklungen des Glukosesensors ermöglichen schon jetzt die minutengenaue automatische Übertragung der Echtzeit-Glukosewerte an das Smartphone oder Lesegerät und bieten eine zunehmende Konnektivität, zum Beispiel mit Systemen zur automatisierten Insulinabgabe oder digitalen Gesundheitsanwendungen, etwa für Menschen mit Typ-2-Diabetes. War die Markteinführung 2014 tatsächlich eine Revolution für Menschen mit Diabetes und ihre Behandlerinnen und Behandler? Wie haben sich die Therapie und das Leben mit Diabetes seither verändert? Erhöhen der Zugang zu Diabetestechnologie und kontinuierlichen Glukosemessungen die Lebensqualität? Was sagt die Diabetesforschung und was hält die Zukunft bereit? Hierüber spreche ich heute mit meinen Gästen Professor Thomas Haag und Dr. Jens Kröger. Thomas Haag ist Chefarzt der Diabetesklinik am Diabeteszentrum Mergentheim sowie einer der beiden Chefredakteure des Diabetesankers. Und Jens Kröger ist Internist und Diabetologe am Zentrum für digitale Diabetologie Hamburg. Und viele kennen ihn sicherlich auch als engagierten Vorstandsvorsitzenden der Gesundheitsorganisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Ich bin Stefanie Haag, ich arbeite bei der Metrics Deutschland als Produkt- und Community-Managerin des Diabetesankers. Und ich moderiere heute. Meine beiden Gäste kenne ich seit vielen Jahren, deshalb duzen wir uns. Hallo Thomas, wie oft hast du heute schon das Wort Diabetes gesagt?
Hallo Steffi. Ha, das ist ja eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht, aber bestimmt 30, 40 Mal. Mein Leben wird ja bestimmt vom Diabetes. Morgens um 7:30 geht's los und abends hört's auf.
Das kenne ich, nur habe ich die Pause dazwischen nicht, aber immerhin einer von uns. Und auch ein herzliches Willkommen, lieber Jens. Wie ist das Wetter an diesem Herbsttag in Hamburg?
Ja, moin Steffi, moin Thomas. Also kannst du dir vorstellen, in Hamburg ist immer schön. Also ist hier strahlender Sonnenschein. Nein, ernst. Es ist etwas bewölkt und ein bisschen nieselig.
Ja, das wird wahrscheinlich bei vielen, die jetzt zuhören, ähnlich sein. Thomas, ich frage dich als erstes, weißt du noch, was du damals dachtest, als es so richtig ernst wurde und das Freestyle Libre auf den Markt kam?
Ah, ich erinnere mich gut daran. Das war ja auch so, dass die meisten, die in der Diabetologie tätig sind, so ein Produkt zugeschickt bekamen und es ausprobieren durften. Und ich selber probiere sehr oft, auch wenn ich keinen Diabetes habe, die Dinge aus, die ich später meinen Patienten empfehle, weil ich aus eigener Erfahrung das dann einfach besser beurteilen kann. Und ich war wirklich überrascht, wie simpel dieses Produkt in der Anwendung ist und welche Möglichkeiten es bietet. Also damals musste man ja noch mit dem Lesegerät über den Sensor fahren, aber dann hast du alles gesehen. Dein Zucker, wie er aktuell ist, wo er die letzten 8 Stunden war und tendenziell, wo er hingehen wird. Und ich war wirklich vom ersten Moment an total überzeugt vom Freestyle Libre.
Schön. Und Jens, ich kenne KollegInnen, denen du ganz persönlich den ersten Sensor vor über 10 Jahren gesetzt hast. War das für dich auch eine Revolution als Behandler?
Ja, das war wirklich so. Ich war so begeistert damals, dass ich wirklich einigen Menschen den Sensor selber gesetzt habe. Wobei ja jeder das auch selber machen konnte, aber ich das eben auch gerne gemacht habe. Und ja, für mich war das schon eine Revolution. Wir hatten Menschen mit Typ 1 Diabetes, einige, die ein Realtime-CGM-System getragen haben. Aber die meisten Menschen mit einer Insulintherapie haben natürlich Blutzucker gemessen. 4 bis 5 Mal am Tag. Und die Frage war natürlich immer, was sehen wir da jetzt? Also mal vorausgesetzt, dass die Werte auch richtig waren und auch richtig stimmten. Aber ich frage mich heute immer, was haben wir damals eigentlich gemacht? Wir haben 4 bis 5 Werte am Tag gesehen, Blutzuckerwerte am Tag gesehen. Und dann haben wir daraus Schlussfolgerungen gezogen. Wir haben es gemeinsam besprochen und wir mussten Insulindosen anpassen anhand von wenigen Glukosewerten. Und wir haben es gemacht, weil wir den Eindruck hatten, zum Beispiel abends steigen Glukosewerte an und die Menschen brauchen mehr Insulin. Und dementsprechend haben wir die Insulindosis, eine andere Insulindosis empfohlen. Aber wenn wir heute sehen, wie wir eben auch andere Daten sehen, wie wir auch sehen, dass zum Beispiel Unterzuckerungen vorhanden sind, die wir früher nicht gesehen haben, dann ist natürlich das Bild viel vollständiger und wir haben viel verlässlichere Daten. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptbotschaften, die wir durch das CGM-System und auch durch Freestyle Libre bekommen haben. Für mich selber als Arzt war es aber auch super spannend, immer wieder Dinge zu sehen, die sich auch auf die Glukosestoffwechsellage auswirken. Das wussten wir zwar theoretisch, aber wir sahen es jetzt. Wir haben gesehen, wie Stress sich ausgewirkt hat. Wir haben sehr viele Unterzuckerungen gesehen, auch nachts, über die die Menschen sonst hinweggeschlafen haben und die wir sonst gar nicht erkannt hätten. Also wir haben einfach gesehen, auch im Diabetes-Team, wir haben, unsere Arbeit ist effektiver und sie hat auch die Freude an der Arbeit für uns alle sehr gesteigert.
Das ist sehr, sehr schön zu hören, gerade auch aus Behandlersicht und für mich als Patientin umso schöner zu hören. Was würdest du denn sagen, welche drei Begriffe fallen dir ein zu Freestyle Libre?
Also ich würde drei Begriffe nennen wie Neuorientierung, Meilenstein und Lebensqualität. Ich fange mal an mit dem Meilenstein. Kontinuierliche Glukosemessung gab es ja seit weit über 10 Jahren im Rahmen von Realtime-CGM-Untersuchungen. Aber das Problem war, die Systeme waren relativ groß, sie waren teuer. Und die Auswertung der Glukoseprofile war echt aufwendig. Diese sogenannten Spaghetti-Curves, die wir damals immer gesehen haben, immer wenn die Menschen vor mir saßen und ich als Experte oder wir als Experten im Team, ja, mussten ja nur einen Ratschlag geben, wo hakte es, wo konnte man was anderes machen. Und ich habe dann immer gesagt, das mache ich sonntags. Das heißt, die Zeit, dann wirklich daraus Schlüsse zu ziehen, dafür brauchte ich Zeit. Und bei Freestyle Libre war es einfach ein Schritt nach vorne, weil es einfach eine Neuorientierung war. Neuorientierung für Behandler und Behandlerinnen, weil wir einfach präzisere Empfehlungen geben konnten. Wir konnten nicht nur sagen, naja, das würden wir anders machen, sondern wir konnten viel präziser sagen, was anders laufen könnte. Ne? Zum Beispiel, wenn wir nächtliche Glukoseverläufe gesehen hinsichtlich von Hypoglykämien oder wenn wir tagsüber gesehen haben, dass immer wieder auch Glukosespitzen da waren, konnten wir einfach viel effektiver über Ernährung sprechen, über Schlafverhalten, über Bewegung sprechen. Also ein viel komplexeres Bild, was Menschen mit Diabetes angeht. Und die dritte Begrifflichkeit, Lebensqualität. Ich glaube, durch die kontinuierliche Glukosemessung und auch die Freestyle Libre ist es insbesondere für Menschen mit Insulintherapie einfach viel sicherer geworden, auch eine Insulintherapie zu steuern. Insbesondere nachts, wenn wir einfach gesehen haben, die Menschen konnten jetzt sehen, dass sie was verändern konnten, also sie bekamen Alarme, wenn Hypoglykämien da waren. Das heißt, das hat die Lebensqualität enorm verbessert. Die Menschen mit Diabetes, aber auch die Angehörigen, insbesondere Eltern oder auch, es war ja plötzlich auch die Möglichkeit da, Angehörige von älteren Menschen, ja, auch mit einzubeziehen, um dafür zu sorgen, dass ältere Menschen deren Eltern einfach auch sicherer eine Insulintherapie führen konnten. Und der zweite Aspekt, nämlich Ernährung, Bewegung, Insulinabgabe noch gezielter steuern zu können.
Ja, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Thomas, bevor Freestyle Libre auf den Markt kam, hieß es 20 Jahre lang, es dauert noch ungefähr 3 Jahre, bis wir unblutig messen können. War es für dich dann eine Überraschung, als es 2014 wirklich soweit war? Und auch an dich die Frage, welche drei Begriffe fallen dir ein zu dem Sensor?
Also für mich war das schon eine Überraschung, weil das Thema kontinuierlicher Messung, vor allen Dingen auch digitale Lösungen, die hatten wir ja auch, die begleiten mich eigentlich schon 30 Jahre. Aber einer der großen Unterschiede war, wenn man digitale Lösungen früher begonnen hat, dann musste man über diese Transmitter und die einzelnen Programme in der Praxis unter den Schreibtisch krabbeln und die irgendwie am Computer anschließen und sich damit beschäftigen. Und das war, ja, es war einfach Aufwand, den die meisten meiner Kollegen nicht gerne betrieben haben. Deswegen hat sich das auch nie so richtig durchgesetzt. Und das Thema unblutig messen, das begleitet mich schon, seit ich in der Diabetologie tätig bin, weil alle paar Jahre erschien irgendjemand, der gesagt hat, ich habe was ganz Neues und es funktioniert super. Und dann haben wir gesagt, dann zeig doch mal, und es funktionierte nicht super und erschien auch nie auf dem Markt. Deswegen war ich so überrascht, dass der Freestyle Libre plötzlich da war, und mir fiel schon damals ein, so innovativ, so einfach und, was ich auch wichtig finde, so bezahlbar. Also ich fand den Preis unheimlich angemessen für das, was ein solches Gerät bietet. Das hat letztendlich aber auch die Arbeit mit Menschen mit Diabetes deutlich vereinfacht, weil wir viel schneller gemeinsam eintauchen können, analysieren können, beurteilen können. Ja, es ist sofort verfügbar, wenn ich mit meinen Patienten rede. Und das fand ich wirklich toll. Ich erinnere mich so ein bisschen auch, wie ich dem Patienten immer erklärt habe, was der Unterschied zwischen blutig messen und Sensor ist. Ich habe gesagt, es ist immer wie sonntags Tatort gucken. Ne? Wenn man das blutig macht, dann hat man vier Bilder. Das erste ist die Tatortmelodie, da weiß man, jetzt geht's los. Dann sieht man in der Regel eine Straftat, dann weiß man, dass was passiert. Dann sieht man am Ende als drittes Bild den Kommissar, wie er lacht. Also offenbar hat er den Täter geschnappt und dann kommt der Abspann. Und alles, was zwischendrin passiert, das kann man sich ausdenken. Und mit einem Sensor sieht man eben den kompletten Film.
Verstehe, das ist eine sehr gute Analogie, die habe ich so noch nie gehört. Jens, kannst du dich noch dran erinnern an die Reaktion damals von deinen PatientInnen? Wie sind die ausgefallen?
Das kann ich mit einem ganz einfachen Bild beschreiben, ähnlich wie Thomas das gemacht hat. Strahlende Gesichter. Es war wirklich damals eine Zeit, wo ich mein Team in so viele strahlende Gesichter geschaut habe. Einfach Menschen, die einfach so zufrieden waren, dass sie jetzt eine Möglichkeit hatten, mit der sie eine bessere Glukosesteuerung hinbekommen haben. Und das fand ich immer besonders eindrucksvoll, auch wenn Menschen auf mich zugekommen sind, die ganz lange schon Diabetes hatten, 20, 30 Jahre, die einfach davon gesprochen haben, was das für ein Meilenstein ist, was das für sie wirklich verändert hat. Und ich kann immer gerne auch aus meinem Team nochmal erzählen, wir haben ein Team, wo wir ja auch sehr viele strukturierte Schulungen immer wieder durchführen. Und in diesem Team kamen die Mitarbeiterin, die Diabetesberaterin immer wieder raus und sagten, wow, wow, jetzt kann ich noch viel effektiver die Menschen in ihrer individualisierten Diabetestherapie unterstützen. Und das macht so viel Spaß und ist so effektiv. Und das haben auch Beraterinnen gesagt, die lange dabei waren. Also strahlende Gesichter war ein Punkt, der immer weiter zugenommen hat.
Tatsächlich gibt's von mir auch noch ein kleines Selfie mit meinem allerersten Sensor und ich strahle auch wie ein Honigkuchenpferd, weil ich auch wirklich begeistert war. Ja. Mhm. Und Jens, wie war der Start für die Diabetes-Teams? Du hast es gerade schon gesagt, dass ganz andere Möglichkeiten entstanden sind. Wie war es bei euch und waren zum Beispiel direkt Schulungen des Teams erforderlich? Wie habt ihr es gemacht?
Eines der entscheidenden Dinge neben der kontinuierlichen Glukosemessung war ja die Darstellung der kontinuierlichen Glukosemessungswerte. Und da kam jetzt das ambulante Glukoseprofil, AGP-Profil ins Spiel. Und das hat das Ganze ja erheblich vereinfacht, sowohl für Menschen mit Diabetes als auch für Diabetes-Team in der Interpretation der Werte. Und ich hatte ja die Möglichkeit, ein paar Jahre vorher aus der Brutstätte vom AGP zu profitieren, nämlich in Minneapolis. Ich war in Minneapolis gewesen bei Professor Roger Maisy und Professor Richard Bergenstahl. Und Professor Roger Maisy hat ja vor vielen Jahren vorher das AGP-Profil zum ersten Mal beschrieben, anhand von Blutzuckerwerten. Und was mich in dieser Klinik total begeistert hat, war, dass alle Menschen mit Diabetes, die in diese Klinik reinkamen, eine kontinuierliche Glukosemessung kriegten. Damals gab es Freestyle Libre noch nicht, dabei gab es die Vorgänger, wie zum Beispiel Navigator. Und da habe ich mich immer gefragt, alle Menschen kriegten es dort mit Insulintherapie, Typ 1, Typ 2, mit BOT-Therapie, mit oraler Therapie. Und dann, je nach Ergebnis vom ambulanten Glukoseprofil, gingen die dann zu den Diabetesberatern, zum Beispiel zu Ellie Stock. Und dann dachte ich immer, wow, das ist ja cool. Irgendwie in der Gesamtheit bei allen Menschen mit Diabetes das ambulante Glukoseprofil zu nehmen und zu schauen, was spielt sich bei den Menschen ab? Wie ist es mit der Variabilität der Glukosewerte? Was kann ich daraus für Rückschlüsse auch ziehen, für Ernährung und Bewegung? Und das hat uns natürlich im Team auch enorm weitergebracht, weil es viel einfacher war, das zu interpretieren. Und das hat eben auch viel mehr Spaß gemacht, weil bei den Spaghetti Curves saßen wir davor und ich hatte letztendlich den Job, mir das anzugucken am Wochenende und daraus irgendwie Ergebnisse rauszumachen. Und bei dem AGP war es einfach einfacher. Ich konnte das auch drehen und konnte die Menschen fragen. Die haben relativ schnell gesehen, wo eine große Schwankung war, zum Beispiel abends. Und dann konnten wir darüber sprechen, was war. Das heißt, es hat im Handling ist es einen enormen Schritt nach vorne gegangen. Zweiter Punkt war aber, wir brauchten natürlich auch Möglichkeiten, um das Menschen auch zu vermitteln. Und da ist innerhalb von kürzester Zeit Thomas ja auch mit Bad Mergentheim zusammen ein Schulungsprogramm Scannen statt Testen entstanden. Ja, das ist auf unsere Intervention entstanden, weil wir gesagt haben, wir müssen noch die Teams mitnehmen, dass sie auch was zeigen können und was da passiert und wie ich diese AGP-Kurven interpretieren kann. Und das war auch sehr hilfreich. Später ist dann Flash entstanden als Schulungsprogramm, aber in der Phase war es ganz wichtig, den Menschen auch das auf eine schnelle Art und Weise auch dazu bringen. Und das ist mit diesem Schulungsprogramm, mit dem Tischaufsteller dann, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Jetzt haben ja die CGM-Systeme sofort und nachhaltig das Leben der Menschen mit Diabetes verändert. Ich erfahre das persönlich seit vielen Jahren selbst. Thomas, inwiefern haben Sie aus deiner Sicht als Chefarzt auch die Diabetestherapie und Diabetesforschung der letzten 10 Jahre beeinflusst?
Also die Diabetestherapie haben Sie schon mal ganz, ganz nachhaltig beeinflusst, weil wir plötzlich neue Parameter hatten, die uns erlaubt haben, die Güte der Glukosekontrolle viel, viel besser einzuschätzen. Ich erinnere mich, dass in der Phase, bevor es die Schulungen gab, man sich die Werte halt nur angeguckt hat und nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen hat. Das war so eine Phase des Kennenlernens. Da hat man noch nicht den vollen Nutzen aus den Systemen gezogen. Aber nachdem dann das erste Schulungsprogramm auf dem Markt war und wir gelernt haben, systematisch uns die Werte anzuschauen, da konnten wir viel besser die Therapie anpassen und auch direkt mit dem Patienten visualisieren und besprechen. Also früher sah es doch so aus, der Patient zeigt uns ein Büchelchen, wir haben da drin rumgeblättert, haben ein paar Mal gesagt und dann zum Beispiel so ein Satz wie, ich glaube, morgens ist der Zucker zu hoch. Der Patient selber wusste nicht, wo ich gerade rumgeblättert habe und antwortete dann, ja, genau. Und dann haben wir irgendwas verändert und das war's dann. Aber warum wir das getan haben und ob das dann in sich auch hinterher bewährt hat, das sehen wir erst mit den Sensoren. Und deswegen ist Therapie ohne Sensoren eigentlich keine zeitgemäße Therapie mehr. Was die Diabetesforschung anbelangt, da haben wir ja natürlich ganz neue Parameter. Also bislang war der HbA1c-Wert der Standard, aber das ist ja ein Integral. Den kann ich, das weiß jeder, durch völlig unterschiedliche Werte genauso generieren wie durch konstant die gleichen Werte. Das ist es jetzt mit den neuen Parametern wie Zeit im Zielbereich oder noch wichtiger Zeit unterhalb des Zielbereiches schon deutlich besser. Und wenn man dann die weiteren Optionen, die noch kommen können, dazu nimmt, dann wird's fast schon perfekt. Also so gesehen stimme ich Jens völlig zu. Das war für mich ein Quantensprung, als wir die Sensoren plötzlich in der klinischen Routine hatten. Und ich habe noch ganz viel Fantasie, was man damit noch machen kann.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Jens, wie würdest du es beschreiben? Man kennt dich ja seit Jahrzehnten als interessierten und engagierten Arzt, aber eben auch als Diabetesforscher, vor allem hinsichtlich Diabetestechnologie. Welche spannenden Forschungsfelder und Ergebnisse brachte die kontinuierliche Glukosemessung?
Also der erste Punkt ist sicher, dass wir einfach mit kontinuierlicher Glukosemessung, genauso wie Thomas das eben gesagt hat, wir können Glukoseeinstellungen von Menschen mit Typ 1 Diabetes, mit ECT-Therapie, mit Pumpentherapie, von Menschen mit Typ 2 Diabetes, mit ECT-Therapie, Pumpentherapie ist eher seltener, aber auch von Menschen mit Typ 2 Diabetes und BOT-Therapie und oraler Therapie, dafür gibt es noch nicht so viele Studien, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit erreichen können, dass Menschen eine bessere Glukose-Stoffwechsel-Einstellung bekommen. Der ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zu adressieren, was Glukosevariabilität macht. Wir haben als Parameter sonst den HbA1c immer gehabt. Das ist nach wie vor der Labor. HbA1c ist der Standard. Wir haben aber auch gelernt, dass der Labor HbA1c auch Fehlerquellen hat. Und dass wir möglicherweise mit der errechneten kontinuierlichen Glukose-Messgröße des Glukose-Management-Indikators auch zusätzliche Informationen haben, die wir sonst gar nicht gehabt hätten. Und wir sehen eben durch die Glukosevariabilität, was Glukosevariabilität auch anrichten kann. Ja, also einmal hinsichtlich der Hypoglykämien, das war klar, dass die viele eben auch gefährlich sein können. Aber wir wissen eben mittlerweile eben auch, dass hohe Schwankungen zu hohen Werten und dann wieder niedrigen Werten eben auch ein Risiko für mikrovaskuläre oder makrovaskuläre Folgeerkrankung haben kann. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch durch CGM gelernt haben und worauf wir auch adressieren können, Medikamententherapien noch besser zu verstehen und besser anzupassen. Aber auch, und das ist der dritte Punkt, Biofeedback, nämlich das, was die Menschen sehen, ihre individuellen Therapien hinsichtlich von Ernährung, von Bewegung, von Schlafverhalten, von Stress, das sind alles Parameter, die sich auf die kontinuierliche Glukosemessung und auf die Glukoseverläufe auswirken. Und die Frage ist ja immer, wenn ich dieses Biofeedback, dieses Individualisierte sehe, und ich finde es so wichtig, wenn wir darüber sprechen, wie kann man Dinge verändern, dann muss es individualisiert sein. Bei dem einen Menschen ist es und bei dem anderen ist es nicht. Das heißt, wenn wir immer nur so Rezepte rausgeben, das ist richtig, das ist nicht richtig, weil es ist individualisiert unterschiedlich. Und dieses Biofeedback kann Menschen unterschiedlich auch mitnehmen, aber es ist auch eben die Chance, dass der Einzelne mitgenommen wird und sagt, das setze ich jetzt mal um, das probiere ich jetzt mal, das habe ich bei mir gesehen. Und das hat einen viel nachhaltigeren Effekt, als wenn ich nur Formeln rausgebe, was man eigentlich machen sollte, gerade was Ernährung und Bewegung angeht.
Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Typ 2 geht. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist ein Thema, was dir seit Jahren ganz wichtig ist, dass auch Menschen mit Typ 2 Diabetes Zugang bekommen. Sind wir hier in Deutschland auf einem guten Weg? Und welchen Nutzen siehst du darin, dass Menschen mit Typ 2 kontinuierlich Glukose messen können?
Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man eine gute Grundlage von Studien hat. Was bei Menschen mit Typ 1 Diabetes angeht, wissen wir mittlerweile, dass CGM-Systeme Menschen mit Typ 1 Diabetes mit ICT-Therapie, Insulinpumpentherapien gut unterstützen können und das AID-System in der Ergänzung Menschen mit Typ 1 Diabetes noch mehr unterstützen können. Und da wissen wir eben auch im Vergleich zur Blutzuckermessung, egal ob Pumpe oder ICT-Therapie, bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, wenn es dann besser wird beim HbA1c, ist es entscheidend CGM. Und wenn dann ein AID-System dazu kommt, wird es noch mal besser. Bei Menschen mit Typ 2 Diabetes haben wir, was die ICT-Therapie angeht, auch einige Studien, die genau das Gleiche zeigen, dass der HbA1c-Wert verbessert wird, dass die Glukosevariabilität sich verbessern kann. Und was die anderen Insulintherapien angeht, die wir ja noch nicht in der Versorgung haben, bei der BOT-Therapien haben wir auch erste Studien, sodass jetzt auch die ersten Kassen bei der BOT-Therapie bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ein CGM-System übernehmen. Ich bin aber davon überzeugt, dass auch orale Therapie oder GP1-Agonistentherapie genauso mit CGM sinnvoll unterstützt werden können. Ich will dir mal ein Beispiel sagen, was mich sehr beeindruckt hat. Wir alle wissen, wie effektiv GP1-Agonistentherapien sind. Ja, es geht in der Presse geht's hoch und runter. Ja, Abnehmspritze, Abnehmspritze, Abnehmspritze. So. Und dann denkt man immer wieder, GP1-Agonisten, die sind unheimlich effektiv. Und man hat einfach mal Beobachtungsdaten erhoben, wo man an einer großen Anzahl von Menschen einfach geguckt hat, Menschen mit GLP-1-Agonisten, wenn ich denen noch ein CGM-System gebe, über einen längeren Zeitraum, 3 Monate, 6, die auch über einen langen Zeitraum GLP-1-Agonistentherapie gemacht haben, und ich gebe denen einfach ein CGM-System, dann wird der HbA1c nochmal deutlich besser. Und zwar in allen Kombinationen um ungefähr 1%. So, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber da zeigt sich nochmal, wie effektiv es sein kann, dass ich neben einer rein medikamentösen Therapie bei Menschen mit Typ 2 Diabetes nochmal individualisiert Biofeedback unterstützen kann. Das heißt, die Kraft des einzelnen Menschen nutzen kann, um das umzusetzen. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche und sage, ja, Mensch, wo läuft es denn nicht so gut? Och, läuft eigentlich ganz gut und so. Und wir gucken auf einen AGP und wir sehen, abends gehen die Werte hoch. Dann sagen die, ja, stimmt eigentlich. Abends, naja, und so. Ganz so richtig mache ich das doch nicht alles und so. Und dann versuchen wir, gemeinsam Lösungswege zu gehen. Und dabei geht es nicht um Überwachung, sondern es geht um gemeinsame Lösungswege zu finden, die Menschen auch mitnehmen und wo sie auch Spaß dran haben. Und in den letzten 10 Jahren, finde ich, haben die Menschen zunehmend auch Spaß daran, Ernährung, ne, für sich zu erkennen. Nicht nur immer, das darf ich nicht oder das ist schlecht, sondern die individualisierte Ernährung für den Einzelnen, die individualisierte Bewegung, das kennenzulernen, das ist ein spannender Aspekt. Und wir wissen eben, der eine, der ein Kohlenhydrat isst und der andere hat möglicherweise ganz unterschiedliche Verläufe bei Menschen, die kein Diabetes haben und bei Menschen, die Diabetes haben. Und diese Erkenntnis, dieses Lernen, dieses entdeckende Lernen, das finde ich ein wesentlicher Faktor bei Menschen mit Typ 2 Diabetes in der BOT-Therapie und auch den anderen oralen Therapien, die bewirken können, dass Glukoseverläufe besser werden.
Thomas, magst du hier noch was ergänzen? Siehst du auch so einen großen Nutzen für Menschen mit Typ 2 Diabetes auch ohne Insulintherapie?
Grundsätzlich sehe ich das ganz genauso wie Jens, denn die Informationen, die sich mit einem CGM generieren lassen, die sind an ganz vielen Stellen auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes sinnvoll und hilfreich. Die Frage ist halt nur immer, wir haben ja sehr viele Menschen, die eben einen Typ-2-Diabetes haben. Und dann ist es immer ein bisschen auch, ich glaube, das gehört heute einfach in der modernen Diabetologie dazu, eine Sache, um über Kosten nachzudenken. Und Kosten ohne Nutzen zu generieren, finde ich eigentlich heute nicht gut. Aber ich kann ja beispielsweise ein CGM auch zeitlich befristet einsetzen. Zum Beispiel nach der Erstdiagnose, wenn ich anfange zu behandeln, wenn ich konkrete Vorschläge für meine Patienten mache und sage, pass auf, wir müssen Bewegung etablieren. Überlegen wir mal, wie die aussehen könnte, wie lang sie ist. Und wenn man dann sieht, das bringt auch was oder andere Dinge bringen eben nichts oder sind sogar nicht günstig. Das sind wertvolle Informationen, die, wenn man sie dann einmal verstanden hat, ja auch verinnerlicht hat. Und ich erinnere mich so ein bisschen an die Blutzuckerteststreifen. Da hatten wir ja eine ähnliche Diskussion, wer bekommt die denn erstattet? Und ich fand die damalige Lösung ganz gut zu sagen, Erstattungen machen wir immer dann, wenn die Therapie neu aufgebaut wird, wenn akute Ereignisse dazu kommen, eine Erkrankung, eine OP, eine schwierige Lebenssituation oder wenn ich die Therapie ausweiten und umstellen muss, dann macht zum Beispiel ein CGM-System absolut Sinn. Und ich glaube, dann kann ich damit auch Kosten sparen, weil ich eben eine Präzisionsmedizin machen kann und nicht jedem Patient alles gebe. So gesehen bin ich der Meinung, dass für Typ 2 CGM ein wichtiger Baustein ist. Und völlig außer Frage ist es ja, wenn eine intensivierte Insulintherapie bei Typ 2 läuft, dann ist das kein Unterschied zu Typ 1. Und dann ist das wichtigste Therapieziel, nämlich gefährliche Unterzuckerungen zu vermeiden, zu jeder Situation im Schlaf- oder im Wachzustand eigentlich nur mit einem CGM zu realisieren. Und deswegen ist das für mich ohne Frage der Standard.
Jens, an dich die Frage, wie viele Menschen in Deutschland nutzen denn eigentlich CGM? Hier gibt es doch sicherlich Zahlen, zum Beispiel aus dem DT-Report. Und wie glaubst du, werden sich diese Zahlen in den nächsten 10 Jahren entwickeln?
Also der DT-Report befragt ja immer Diabetologinnen in Deutschland, Diabetesberaterinnen und auch Menschen mit Diabetes. Eigentlich jedes Jahr, ne, immer unterschiedliche Gruppen. Und ich kann dir sagen, im DT-Report von diesem Jahr, was die Umfragen sind quasi immer ein Jahr vorher, am Ende eines Jahres davor gestellt worden. Da war das unter den Praxen, die befragt worden sind. Großenteils haben Praxen an der Umfrage teilgenommen, über 300. Und da haben wir gefragt, wie viele Menschen in den Schwerpunkteinrichtungen, ja, das sind ja meistens Diabetes-Schwerpunkteinrichtungen, wie viele von den Menschen nutzen CGM-Systeme? Und da war bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes 84% in den spezialisierten Praxen bei Typ 1. Bei Typ 2 ein Viertel. Also 25% der Menschen mit Typ-2-Diabetes tragen ein CGM-System. Ein Jahr davor haben wir gefragt, was denn die Diabetologinnen denken, was in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Und da war es so, Typ-1-Diabetes war die Einschätzung, dass in 5 Jahren 90% der Menschen mit Typ-1-Diabetes ein CGM-System tragen werden. Und Menschen mit Typ-2-Diabetes mit ICT-Therapie, ne, 70%. Momentan ist es ungefähr 25%. Was ich aber auch spannend finde, wir haben natürlich auch gefragt, was ist denn bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die keine intensivierte Insulintherapie machen, also vornehmlich BOT-Therapie. In 5 Jahren war die Schätzung ein Viertel, 25%. Und die Menschen, die keine Insulintherapie machen, auch das in 5 Jahren, da war die Schätzung 20%. Also das zeigt, glaube ich, schon das, was wir gerade diskutiert haben, dass einfach die Wertigkeit dort auch gesehen wird.
Und Thomas, wie siehst du das moderne Diabetesmanagement der Zukunft? Wagst du einen Ausblick für die nächsten 10 Jahre?
Ja, ich glaube, dass wir da noch viele Dinge sehen werden, die ja ein bisschen in die Richtung gehen, die wir auch in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Also wir werden gerade bei der Behandlung des Typ 1 Diabetes viele technische Lösungen finden. Wir werden mehr Interoperabilität zwischen technischen Lösungen finden. Beispielsweise werden vielleicht Bewegungstracker in das Konzept eingearbeitet und helfen dann zum Beispiel bei Bewegung, die Insulinzufuhr zu drosseln oder ähnliches. In jedem Falle, glaube ich, wird daran gearbeitet, dass die Therapie einfacher wird. dass man nicht mehr starr Kalorien, Kohlenhydrate zählen muss, sondern dass das intuitiver geht. Und das wird die ganze Sache auch effizienter machen. Was den Typ-2-Diabetes anbelangt, da weiß ich, dass es sehr viele Medikamente in der Pipeline gibt. Da geht es vor allen Dingen natürlich auch um Gewichtskontrolle. Und da werden Medikamente kommen, die das erleichtern, die vor allen Dingen dauerhaften Effekt haben werden und nicht nur in der Phase, wo man sie einnimmt. Also ich sehe für die deutsche und auch die weltweite Diabetologie eine ganz rosige Zukunft und vor allen Dingen natürlich für die Menschen, die das betrifft.
Das klingt sehr, sehr gut. Zum Abschluss dürft ihr euch noch was wünschen. Jens, was wünschst du dir als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de für die Menschen mit Diabetes in Deutschland?
Also als erstes wünsche ich mir, dass alle Menschen mit Diabetes, die von kontinuierlichen Glukosemesssystemen profitieren, das auch bekommen. Und Thomas hat es vorhin schon angesprochen. Ich glaube wirklich, dass man eben auch immer wieder schauen muss, individualisiert, was jeden einzelnen Menschen weiterbringt. Und da kann ich mir genauso wie du, Thomas, vorstellen, dass man das auch intermittierend macht. Das wird nicht für alle Menschen sein, zum Beispiel mit einer BOT-Therapie. Es gibt zum Beispiel die Mobile-Studie mit einer BOT-Therapie, die dazu geführt hat auch, dass es weltweit in die Versorgung ging. Da hat man zum Beispiel Menschen es 8 Monate gegeben und dann hat man es ihnen weggenommen bei der BOT-Therapie und dann sind die Menschen schlechter geworden hinsichtlich der Glukosestoffwechsellage, obwohl sich am Insulin gar nicht so viel verändert hat. Aber das wird bei anderen wieder anders sein. Ja, und gerade auch bei der oralen Therapie. Deswegen glaube ich einfach, wir brauchen Studien, die auch zeigen, wer besonders davon profitiert, dauerhaft und intermittierend. Das wird kommen. Bin ich mir ganz sicher. Der zweite Punkt, den ich mir wünsche, ist Interoperabilität. Insbesondere für die Menschen, die eben sich wünschen, auch unterschiedliche Systeme miteinander verbinden zu können. Also zum Beispiel bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, dass die CGM-Systeme, die sich ein Mensch wünscht, auch mit den Pumpentherapien oder mit den Pumpenmöglichkeiten interoperabel ist. Dass er sich quasi aussuchen kann, welche Systeme er miteinander verbinden möchte. Und das gilt zum Beispiel auch für Smart Pens, also Pens, die auch ja Insulindosen übertragen, dass ich auch da die Möglichkeit habe, interoperabel so zu arbeiten, dass ich sie zur Verfügung habe, so wie ich für mich den größten Nutzen sehe. Das, was wir im DT-Report auch immer wieder abfragen ist, was wünschen sich denn die Anwender oder Anwenderinnen, nicht? Oder auch die Menschen mit Diabetes? Und da kam zum Beispiel heraus, dass die Menschen sich wünschen, dass die Sensoren noch länger liegen können, also eine längere Verweildauer haben. Ein einfaches Datenmanagement. Thomas hat es eben schon angesprochen. Ich glaube, je einfacher auch Datenmanagement ist und je schneller ich auch Botschaften bekomme, umso besser ist es. Und da ist für mich ein entscheidender Punkt in Zukunft Decision Support. Das heißt, Unterstützung in Entscheidung. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn ich zum Beispiel ein System habe, wo ich ein Continuous Glucose Messsystem habe und ich habe ein Smart Pen. Und aufgrund der Daten erkenne ich zum Beispiel, ich habe vergessen zu spritzen. Das System weist mich drauf hin und fragt mich, hast du es vielleicht vergessen? Und dann sage ich, ach ja, Mist. So, und dann ist es für die einen hilfreich, eine Unterstützung zu kriegen, indem man ihm sagt, so und so viele Einheiten würde ich dir jetzt raten. Die anderen entscheiden es selber. Aber ich glaube, so eine Entscheidungsunterstützung, glaube ich, ist für manche Menschen sehr, sehr hilfreich. Und das gilt eben auch für Ernährung, die ich zu mir nehme, oder eben auch Bewegung, ne? Die Tracker, die dann hinweisen, das kannst du machen. Nicht das musst du machen, sondern das kannst du machen. Das wäre hilfreich. Also diesen Decision Support. Einen zweiten Punkt möchte ich noch gerne nennen, aus dem Blickwinkel der Ärztin und der Diabetes-Teams. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eine Plattform haben für alle unterschiedlichen Systeme, wo wir dann auch die Daten sehen können und auswerten können, zusammen mit den Menschen mit Diabetes. Es nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass wir für die unterschiedlichen Systeme immer eigene Plattformen haben. Und wenn wir eine Interoperabilität haben, ne, wo wirklich auch die unterschiedlichen Geräte miteinander kombiniert werden können, dann ist es enorm hilfreich, wenn ich eine Plattform alle Daten sehen kann. Das würde auch, glaube ich, die Freude auch in Diabetes-Teams damit zu arbeiten, ne, und die Freude ist nicht bei allen da, das muss man einfach sagen, würde sich enorm steigern und das sind meine Wünsche.
Das sind sehr, sehr schöne Wünsche, wo wir von Freude in den Diabetes-Teams sprechen. Thomas, du als Chefarzt eines ganz berühmten Diabetes-Zentrums, was wünschst du dir für deine PatientInnen, aber auch für die vielen Menschen mit Diabetes in Deutschland überhaupt?
Ja, nach all den vielen Innovationen, die ich so im Laufe meines Diabetologenlebens schon miterleben durfte und die ja alles Meilensteine waren, wünsche ich mir, dass die künftigen Weiterentwicklungen Menschen mit Diabetes das Leben mit dieser chronischen Erkrankungen erleichtert. Das heißt, alles, was kommen soll und wird, soll sich an Bedürfnissen von Menschen mit Diabetes orientieren. Und wenn die Entwicklung dann auch noch im engen Austausch mit den Behandlerinnen und Behandlern geschieht, dann ist das, glaube ich, alles eine sehr gute Sache. Und ich glaube, mit Diabetes kann man heute sehr gut leben, aber es ist immer noch keine Freude, eine Erkrankung 365 Tage im Jahr 24 Stunden zu haben. Und alles, was wir in der Entwicklung, in der Forschung hinzubekommen können, was das Leben leichter macht, das ist gut.
Weise Worte zum Abschluss. Dann bleibt mir jetzt ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide für eure Zeit und die vielen Infos, die ihr mit uns geteilt habt. Dankeschön.
Gerne. Vielen Dank.
Bis bald.
Das war O-Ton Diabetologie Extra, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen und Experten. Die heutige Episode ist mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Abbott entstanden. Mein Dank geht raus an unsere KollegInnen Anna Romalis, Nils Gräf und Christian Duda aus dem Digitalteam, sowie Gregor Hess, Nicole Finkenauer und Günther Nuber aus der Redaktion. Bis bald!
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.